Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen.
Wie wichtig ist es für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Sicherheit am Arbeitsplatz zu verspüren? Was können Unternehmerinnen und Unternehmer dafür tun, diese Psychological Safety zu schaffen? Ist es mit einer positiven Fehlerkultur getan oder was braucht es noch? Und damit willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Selbstführung und Leadership Development. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen im In- und Ausland, vor allem in Veränderungssituationen. Zum Thema Psychological Safety und was wir dafür tun können, spreche ich heute mit einem ausgewiesenen Experten, nämlich mit Viktor Ubeit. Viktor ist seit 1999 in leitender Tätigkeit im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und er ist Spezialist für Luft- und Raumfahrtpsychologie. Er hat unter anderem an der Auswahl der ESA-Astronauten federführend mitgewirkt. Darüber hinaus arbeitet er auch als selbstständiger Berater. Langjährige Hörerinnen und Hörer kennen ihn, denn ich hatte ihn bereits in den Episoden SF 115, 122 und 161 zu Gast. Die Links wie immer in den Shownotes. Ja, steigen wir ein.
Hallo Viktor, schön, dass es geklappt hat.
Hallo Burkhard, ich freue mich auch.
Wie immer, du kennst die Tradition, wir erklären ja mit den Hörerinnen und Hörern, wo wir sind. Mhm. Wir müssen uns durchsetzen, weil auch Leute um uns drum zu sind. Mhm. Wo sind wir? An einem deiner Lieblingsorte hier in Hamburg?
Genau, wir sind an einem meiner Mittagslieblingsorte, nämlich im Brabant-Bistro am Alsterlauf.
Kleiner Werbeblock an der Stelle.
Ganz genau, ja. Also ein fantastisches kleines Bistro, wo man schön was zu Mittag essen kann und wo man vor allem, was noch schöner ist, direkt am Alsterlauf sitzt, also nicht an dem See, sondern an dem zuführenden Bach oder Fluss. Mhm. Und da sieht man ab und zu Stand-Up-Paddler, Kanuten oder Tiere. Und man sitzt also mit dem Arm auf der Mauer am Wasser und trinkt oder isst irgendwas. Und das ist einfach ein toller Platz, um mal zu relaxen.
Ja, also hier, finde ich, zeigt sich Hamburg von seiner absolut besten Seite.
Genau.
Das ist sehr entspannt hier, das hat Qualität, aber das ist auch total grün.
Genau, es ist total grün, wie eigentlich die Stadt insgesamt ja sehr grün ist.
Ja.
Und es ist sehr ruhig, also abgesehen von dem Gerede und den Geräuschen einer solchen Einrichtung.
Ja.
Aber es ist sehr schön und man kann hier sitzen und die Zeit genießen und mal kurz auf was anderes kommen oder ein so nettes Gespräch führen.
Dankeschön. Da ich weiß, dass du gleich schon wieder sozusagen ins Institut musst, ich hatte mir für heute mal das Thema Psychological Safety genommen. Mhm. Es gibt ja immer wieder so Trendthemen, die wie Säue durchs Dorf getrieben werden. Aber ich finde, dieses Thema Psychological Safety, das hält sich. Offensichtlich ist da ein Bedarf bei den Menschen, vielleicht sogar durch die Pandemie nochmal verstärkt. Mhm. Und ich hatte mir bei unserem Gespräch gewünscht, dass du uns vielleicht mal ein bisschen reinführst in das Thema. Was ist es aus deiner Sicht? Und warum ist das so wichtig? Und vor allen Dingen, was könnten die Hörerinnen und Hörer, die ja oft Unternehmer auch sind, was können die eigentlich tun, um dieses Thema bei sich auch zu platzieren?
Mhm. Dann mache ich erstmal was, was man vielleicht erst gar nicht machen sollte, sondern ich sage, das ist eigentlich nur ein Label für eine Geschichte, die es schon seit 100 Jahren gibt. Mhm. Und wahrscheinlich noch viel länger. Also Lebensberatung über Glaubensgemeinschaften oder andere gibt es ja schon seit Tausenden von Jahren.
Mhm.
Und was machen die eigentlich? Die helfen Menschen, wenn es denen nicht gut geht oder wenn die unsicher sind.
Ja.
Jetzt in der Regel im privaten Kontext, wenn wir das jetzt mal auf so eine berufliche Ebene bringen, geht es ja aus meiner Sicht, es gibt genügend Definitionen dazu, die kann man schön im Netz lesen, aber aus meiner Sicht geht es ja darum, dass Menschen in der Lage sind, den Anforderungen einer Situation oder ihrer allgemeinen Tätigkeit auch standzuhalten. Mhm. Also kann ich meinen Job so machen?
Ja.
Kann ich ihn auch an diesem Tag machen oder unter diesen sehr schweren, schwierigen Bedingungen?
Ja.
Oder werde ich dann unsicher? Also
oder bestraft vielleicht sogar.
Oder
ich mache Fehler und ich werde von der Organisation bestraft.
Absolut. Mhm. Also sozusagen passieren Dinge, die ich dann nicht mehr kontrollieren kann.
Ja.
So könnte man es auch ausdrücken. Und die Fähigkeit zur Kontrolle, dieses Locus of Control, das ist so ein sehr altes Konzept in der Psychologie. Da geht es ja eher darum, wie bin ich in der Lage, auch selbst mein Verhalten zu steuern, auch Verantwortung zu übernehmen und zum Beispiel Misserfolge nicht immer nur anderen zuzuschreiben, die mir passiert sind, sondern sagen, okay, da habe ich vielleicht wirklich selbst mal was verbockt auf gut Deutsch.
Ja.
Aber andererseits auch zu sagen, ich weiß, was ich kann und deswegen bin ich auch in der Lage, erfolgreich zu sein. Das ist ja eine ganz wichtige Botschaft, genau zu wissen, wo ich stehe mit all meinen Stärken und Schwächen um dann in der Lage zu sein, diese Stärken auch möglichst auszuspielen. Schwächen kann ich nie komplett kurieren, ja, sonst wären sie ja keine Schwächen. Mhm. Aber ich kann lernen, Situationen so zu gestalten, mitzugestalten oder aufzusuchen, die mir möglichst viel psychologische Sicherheit vermitteln.
Ja.
Oder wo ich mich in eine Situation laufe, wo da ein Level erreicht wird, der für mich dysfunktional wird, in dem Sinne, dass ich da meine Stärken nicht mehr ausspielen kann. Das kann ja auch eine Situation sein, wo ich auf einmal machtlos bin, weil ja, auf jemand aus einer höheren Hierarchie kommt auf einmal dazu, sagt, ich denke, wir machen das jetzt mal so.
Ja.
Und ich bin nicht mehr in der Lage, mein Team zu steuern und bin dann in einer unsicheren Situation. Und wenn ich das vorher weiß, okay, die Person kommt dazu, mein Chef, meine Chefin, wer auch immer, dann bin ich anders vorbereitet.
Ja.
Und das vermittelt wieder Sicherheit.
Genau, und dadurch kann ich überhaupt auch Leistung bringen dann an der Stelle als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gibt's irgendeine Begebenheit? Du bist ja nun auch derjenige, der mit bei der Auswahl von Astronauten dabei ist. Gibt's irgendwie von der ISS eine Geschichte, wo das Thema Psychological Safety mal eine besondere Rolle gespielt hat? Haben wir jetzt nicht vorbereitet, meine Frage, aber vielleicht fällt dir dazu was ein.
Naja, da fällt mir immer der Klassiker ein. Da gibt es sogar zwei Situationen, die mir sofort einfallen, ohne Vorbereitung tatsächlich. Das eine ist war nicht auf der ISS, sondern auf der Mir, der Brand. Und ein deutscher Astronaut, Reinhold Ewald, der da war zu dem Zeitpunkt. Reinhold Ewald habe ich kennengelernt in der Astronautenauswahl in 2008, 2009. Der war Teil der Kommission. Und den habe ich natürlich auch mal gefragt, neben den ganzen medialen Dokumentationen, die ich kannte, weil das ja wirklich eine extrem gefährliche und extrem außergewöhnliche Situation war. Und er sagte, ja, wir hätten sterben können. Das ist klar. Also das war klar. Und es war eine desaströse, verzweifelte Situation, weil der Sauerstoffgehalt ist ja sehr hoch in diesen Stationen. Das heißt, es brennt alles sehr schnell. Ja. Und da es keine Schwerkraft gibt, gibt es auch nicht so einen Brandherd, der da bleibt. Sondern das Feuer kann irgendwie sich irgendwohin entwickeln mit den schwebenden Gegenständen. Also, das können sich, glaube ich, alle sehr gut vorstellen. Ist auch alles gut dokumentiert, kann man gerne mal nachlesen. Also da über das Training, das jahrelange Training und die psychologische Auswahl in der Lage zu sein, sich auch mit solchen Situationen noch zu befassen, ohne auf gut Deutsch die Grätsche zu machen.
Ja.
Das ist die eine Situation, die mir einfällt. Das hat die ganze Crew perfekt gemanagt, zusammen mit der Bodencrew. Die darf man nicht vergessen. Die haben ja das gleiche Problem. Für die ist es auch schlimm. Die wissen, oh, unsere Kollegen, Kolleginnen da oben, die verbrennen vielleicht jetzt und wir können nichts tun.
Ja.
Auch das ist psychologische Unsicherheit. Also es werden oft Personalgruppen gar nicht in den Blick genommen, die aber unmittelbar beteiligt sind.
Ja.
Die zweite ist, als der italienische Astronaut in seinem Anzug draußen rumschwebte und sich dann ein Schlauch aus seinem Kühlkreislauf gelöst hat. Luca Parmitano war das.
Ja, wir lassen uns gerade mal im leckeren Espresso und Cappuccino.
Genau.
Danke schön dafür.
Das müssen die Hörer und Hörerinnen jetzt ertragen.
Ja, das ist aber...
Danke.
Danke.
Und der war bei einem Außeneinsatz und dann merkte er auf einmal, dass hier Flüssigkeiten in seinem Anzug, inklusive seines Helmes, also vor dem Glas, rumschwebten. Und das ist unfassbar gefährlich, weil das Wasser, er hat mir das mal erklärt, wir haben vor 2 Jahren zusammen bei der Auswahl zusammengearbeitet für die neuen Astronautinnen und Astronauten. Das Wasser sammelt sich wegen der Oberflächenspannung, so habe ich es verstanden. Ich hoffe nicht, dass zu viel Physiker und Physikerinnen zuhören. Das sammelt sich dann auch durch den Luftzug an Öffnung, also Ohren, Mund, Auge, Nase. Das heißt, alles wird zugemacht.
Ja.
Ich kann also nichts mehr sehen, nichts mehr hören und nicht mehr atmen. Und der ist da so durchgekommen mit einer solchen Selbstdisziplin, sodass man, als ich das damals gesehen, also im Media, als es berichtet wurde, habe ich gedacht, oh gut, das wird er gut ausgewählt haben. Und dass das wirklich so ein toller Typ ist, dass der das hingekriegt hat.
Ja, wenn ich das richtig verstehe, geht es ja auch darum, in solchen Situationen A, sich möglichst darauf vorbereitet zu haben, also auch zu simulieren und zu sagen, was wäre denn die gerade noch denkbare schlimmste Komplikation und inwiefern können wir uns darauf vorbereiten. Das wäre die eine Sache. Und die andere Sache ist zu simulieren und dann zu sagen, wir improvisieren, was weiß ich, wie Apollo 13 oder sowas, wir improvisieren und versuchen jetzt aus irgendwelchen Kanistern irgendwas zu bauen, was wir vorher noch nie gemacht haben.
Ja.
Aber ich glaube, eine Rolle spielt auch, dass das Umfeld dann der Person auch Kontakt, Ruhe, Unterstützung vermittelt, und damit eben auch dazu beiträgt, dass so jemand durch so eine Situation durchkommt.
Ja, genau. Also die Gefährdung findet ja nur bei einer Person statt, in dem Fall. Die Gefahr besteht aber für alle.
Ja.
Und das ist also der Unterschied zwischen Gefährdung und Gefahr. Ne? Mhm. Es ist eine gefährliche Situation, es besteht Gefahr.
Ja.
Ich verliere ein Crewmitglied. Damit ist die ganze Mission nochmal in Frage gestellt. Wir erleben das ja gerade mit den beiden Astronauten, den amerikanischen, die jetzt oben bleiben müssen, weil ihre Kapsel nicht richtig funktioniert. Das hat eine unfassbare logistische Hintergrundüberlegung zur Folge. Ja. Welche Missionen müssen dann anders designt werden für Nachfolgemissionen, damit die mit zwei Leuten weniger da hochgeschickt werden können, damit zwei Plätze frei sind, um die runterzugehen. Das ist alles nicht trivial.
Ja, bis hin dazu, dass dann der Stutzen blockiert ist und so weiter.
Ja, und jetzt stellt man sich mal vor, vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich so ist, aber jetzt stellen wir uns mal vor, es würden dadurch 10 Experimente gestrichen, weil die einfach von diesen beiden nicht bearbeitet werden können in der zur Verfügung stehenden Zeit. Die Forschungsgruppen, die diese Experimente designt haben, da jahrelang darauf hingearbeitet haben, wo vielleicht 2, 3 schon so 2 Jahre vor der Rente sind, worst case, die sagen, Mist, das werde ich jetzt nicht mehr erleben.
Ja.
So, weil da so ein Raumschiff kaputt gegangen ist. Ne? Gut, mit dieser Gefahr muss man immer rechnen.
Klar. Ich habe auch nochmal versucht zu recherchieren, warum ist eigentlich das Thema Psychological Safety heute mehr auf dem Zettel, wenngleich, wie du vorhin gesagt hast, es ja immer schon ein Thema war, dass das ein Grundbedürfnis von Menschen ist, um Leistung zu bringen, dieses Grundgefühl auch selber zu entwickeln, aber auch eine Unterstützung zu bekommen im Umfeld dabei. Mhm. Ich habe gefunden, Komplexität hat zugenommen, auch durch Zwänge wie ständige Innovation. Also auch das ist so ein Gefühl, ich kann gar nicht innehalten, sondern ich habe immer so einen Innovationsdruck, zumindest bin ich in Arbeitsumgebungen, die komplex sind und Innovation fördern. Das Thema Fehlerkultur, das sogar im positiven Sinne, also da hat nicht unbedingt der Druck zugenommen, sondern vielleicht die Erkenntnis, dass man eine bestimmte Kultur braucht, um mit Fehlern produktiv umgehen zu können. Diversity, dieser Begriff ist natürlich viel strapaziert, aber dass man eben sagt, das ist bunter geworden. Wir befinden uns nicht in einem dunklen Tal, ich hätte fast gesagt, wo Inzucht herrscht, das habe ich jetzt nicht gesagt, schneiden wir raus, sondern ich bin ja auf einmal, wie hier, auch auf einer internationalen Bühne dabei. Das kann auch wiederum Stress erzeugen.
Ja.
Klar, und überhaupt die wie sagt man so schön, die Awareness für Gesundheitsthemen hat möglicherweise auch zugenommen. Ich habe das erlebt, das im Coaching, dass gestandene CEOs endlich auch mal darüber sprechen, dass sie im Dezember immer eine Art Vordepression bekommen. haben die früher nie drüber gesprochen. Wir sind harte Kerle, da gehen wir durch so ungefähr.
Früher und heute waren die auch alle dick und hatten eine Zigarre im Mund.
Das kommt vielleicht auch noch dazu. Heute laufen die alle Marathon, bis die Knie kaputt sind. Also das wären mal ein paar Anlässe dabei. Siehst du das auch so, dass es besondere Anlässe gibt? Gibt es was Neues sozusagen, was uns noch mehr als unternehmerische Menschen dazu bringt, darauf zu achten, das zu schaffen?
Also ich glaube, ja, es gibt natürlich immer neue Themen, die auch eine unterschiedliche Auswirkung haben. Also das ist so meine Beobachtung einfach. Nehmen wir mal das Thema Komplexität. Also so im Bereich der Warenproduktion des Warenhandels habe ich viel mehr Komplexität als vor 50 Jahren, weil mein Produzent saß 300 Kilometer weit weg und da gab es eine Spedition, die das rüberfuhr.
Ja.
Und wir hatten ein Lager, wo das alles reinpasste. Heute ist es, und nicht erst seit heute, aber schon seit 20 Jahren, sehr viel komplexer. Mit Lean Production und weltweite Produktions- und Handelsströme.
Lieferkettenprobleme.
Lieferkettenproblematik, auch Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz zum Beispiel, wo man merkt, jetzt müssen wir Regeln schaffen, um sicherzustellen, dass unsere Standards wirklich eingehalten werden. Auch das ist ja wieder Komplexität.
Ja.
Also ich habe mit diesem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz auch ein bisschen zu tun immer mal. Und ich schaffe es immer noch nicht, das fehlerfrei auszusprechen. Aber die Idee ist natürlich klar, wir wollen, dass die gleichen ethischen Standards gelten und weitere Standards. Aber ich frage mich dann immer, ist das wirklich so einfach, das zu prüfen?
Ja.
Ich finde es eine hochkomplexe Aufgabe.
Ja.
Also auch in solchen Bereichen nimmt die Komplexität auch durch solche Gesetze zu.
Ja.
Das war vielleicht nicht die Absicht des Gesetzgebers. Der würde ich jetzt erstmal unterstellen, dem Gesetzgeber unterstellen, dass das eine gute Absicht war und es ist auch ethisch vertretbar.
Ja.
Aber es macht das für mich als Unternehmer sehr schwer. Wo kommt das Teil wirklich her?
Ja.
Aus welcher Fabrik? Kann ich es mir mal erlauben, da hinzufahren? Oder kann ich irgendeinem Audit-Siegel vertrauen?
Ja.
was es da gibt? Oder müsste ich das eigentlich auch in Frage stellen? Mhm. Also auch das sind wieder komplexe Themen und die treiben mich von außen.
Klar.
Das ist genau wie Diversity ist ein Thema, was letztlich von außen kommt, weil es eine Forderung ist an mich darum zu kümmern. Im besten Fall habe ich es immer schon so gemacht.
Ja.
Wenn nicht, muss ich mich umstellen.
Ja.
Und das ist ein sehr komplexes Thema. Nehmen wir mal einen Rekrutierungsprozess. Mhm. Ich will eine Stelle besetzen. Finde ich überhaupt hinreichende Vielfalt in meinen Bewerber- und Bewerberinnengruppen?
Ja.
Da fängt es schon an.
Guter Punkt.
Es gibt Frauenberufe, es gibt Männerberufe. Mhm. Es wird sehr schwierig, Grundschullehrer-Bewerber zu finden.
Ja.
Und genauso gilt umgekehrt, ist es eben nicht so einfach, viele Pilotinnen zu finden.
Ja.
Ne? Also es gibt so Berufe, wo die Häufigkeitsverteilung sehr unterschiedlich ist zwischen solchen Gruppen, die wir unter Diversity-Kriterien fassen können. Es gibt auch noch andere Kriterien. Aber nur mal so ein einfaches Beispiel zu machen. Ich kann eine Grundschule nicht paritätisch im Diversity-Sinne besetzen mit Lehrern, Lehrerinnen, mit allen Ausprägungen. Das ist ausgeschlossen, weil ich die Menschen nicht finde.
Ja, also vor allen Dingen, wenn ich auf Qualität setze und sage, das bleibt immer noch wichtig.
Genau, ja. Und deswegen muss ich Wege finden im Recruiting, in der Personalbeschaffung, wo ich erstmal genügend Menschen darauf aufmerksam mache, hey, das könnte ein toller Beruf sein. Ja. Und du bist mit deiner speziellen Biografie hochwillkommen.
Ja.
Mit dem, was dich als Mensch ausmacht.
Ja. Ja, aber jetzt an der Stelle reizt mich natürlich die Frage, wenn du auch bei Auswahlprozessen bist und wenn man die Art der Auswahl von Astronauten oder auch von Flugkapitäninnen, Kapitänen mal versucht, parallel zu nehmen auf, keine Ahnung, produzierendes Gewerbe halt, Industrie, was auch immer. Woran merkst du, ob jemand, was Psychological Safety betrifft, schon eine gute Selbstführung hat, wenn man so will? Gibt's da Verhaltensanker, wo du sagst, das ist eine Person, die nicht so extrem abhängig ist davon, von außen das zu bekommen, sondern eigene Coping-Mechanismen oder was auch immer haben? Gibt's da Anker? Woran würde ich das merken, wenn ich jetzt...
Ja.
Also ich könnte jetzt sagen, ich habe da eine Stelle, da habe ich einen Abteilungsleiter, Leiterin, die ich suche. Woran merke ich eigentlich, dass es eine Person ist, die sehr stark selber steuern kann und die auch mit schwierigen Situationen klarkommt, ohne dass ich ständig deren Hand halten muss?
So. Genau, also es gibt so ein paar Basics, glaube ich, die immer wirksam sind, egal was für eine Tätigkeit ich ausübe, ob es irgendwas fancy ist im Weltraum oder ob ich in irgendeiner Behörde arbeite, womit ich keine Behörde kleinreden möchte, aber es ist ja nicht so weltbekannt,
ne,
wenn ich Sachbearbeiter in irgendeiner, was weiß ich, Behörde hier in Hamburg bin. Da weiß kein anderer Mensch von.
Ja.
Den Astronauten kennt jeder. Also Selbstreflexion. Das Erste ist, ich muss ja erstmal wissen, wer ich bin. Wenn ich weiß, was ich gut kann, was ich nicht gut kann, in welchen Situationen ich nicht gut bin, dann kann ich überlegen, gibt es Werkzeuge und Methoden, um diese Effekte dieser Beeinflussungen zu reduzieren. Also wenn ich zum Beispiel stark unter Lampenfieber leide, das ist psychologische Unsicherheit, ich muss da stehen und muss vor 200 Leuten was erzählen.
Ja.
Ich kann mich an die erste Vorlesung, die ich als junger Doktorand in Heidelberg halten musste, noch gut erinnern, wo mein damaliger Doktorvater mir sagte, Herr Oberhalt, Sie müssen mich nächsten Montag, es war Freitag, in meiner Vorlesung vertreten. Ich hatte also dann das Wochenende frei zu meiner Verfügung, mir zu überlegen, was ich da erzähle. Und ich habe noch nie im Leben eine Vorlesung gehalten. Und dann saßen da natürlich 200 Leute oder 150 Leute. Und das Gefühl war gruselig. Dann habe ich mir überlegt, also im ersten Moment, als ich da reinkam und diese Menschen sah, und das ist alles in Heidelberg, müssen Sie sich vorstellen, sehr ehrwürdig.
Ja.
Und man sitzt da, das war dieser Hörsaal, wo die so hoch sitzen, in diesen alten Medizinhörsälen. Also Hochachtung stieg mit jedem Schritt in die Richtung dieses Saales. Und da habe ich mir irgendwann gesagt, jetzt ist egal. Ich ziehe jetzt hier meine Show ab, gut Deutsch, ich bringe den Leuten was bei und ich werde nicht alles wissen, dann sage ich das halt auch. Auf die Frage kann ich Ihnen leider keine Antwort geben. Das müssen Sie den Professor dann nächste Woche fragen. Der ist ja Professor und ich nicht.
Ja.
Also muss der mehr wissen als ich. Da hatte ich dann schon so einen kleinen Trick.
Ja.
Also ich wusste, was ich kann, ich wusste, was ich nicht kann und ich war auch bereit, das so zu sagen. Weil ich dachte, das ist jetzt so ins Wasser geschmissen. Der kann sich jetzt nicht beschweren, wenn die Vorlesung nicht optimal gelaufen ist. Dann hätte er mir das eine Woche früher sagen sollen. Also ich hatte dann schon so ein bisschen die Verhandlung mit ihm über das Ergebnis vorbereitet.
Ja.
Und das ist vielleicht auch so, was mal zu überlegen, was kommen da für Konsequenzen raus?
Ja.
Wie kann ich damit umgehen? Was könnte mal schieflaufen? Was ist mein Plan B? Und sich einfach ein bisschen mal reflektiert, einen Moment damit zu befassen und nicht zu sagen, ah super, ich muss irgendwie diese Situation schaffen, Und da muss ich mich jetzt anstrengen. Das, gut. Das ist eigentlich gar kein Ausdruck von psychologischer Sicherheit in so einem Moment, sondern eher da schon die Unsicherheit. Also die, und die kulminiert dann sozusagen in dieser Kraftanstrengung.
Ja.
Und da muss man eigentlich versuchen, von vorne einen anderen Weg dran zu gehen.
Ja, aber das ist ja dann die Flipside sozusagen.
Ja.
Nämlich, wenn du weißt, wie du mit Unsicherheit umgehen kannst, wenn du dich erlebt hast in
auch
in solchen Situationen. Wenn ich mir das jetzt projiziere auf eine Bewerbersituation, ist ja heute die Frage, wer sich eigentlich bei wem bewirbt, das kommt ja auch noch dazu. Aber nehmen wir mal an, wir hätten einen Bewerber da sitzen, eine Bewerberin in einem solchen Gespräch, dann würde man sie oder ihn auch fragen danach, A, wie stark ist sich die Person überhaupt bewusst über ihr Verhalten in Extremsituationen? Also ich würde sie danach fragen und sagen, wann haben sie sich selbst erlebt? Was haben sie über sich selbst erfahren? Könnte ja auch sowas sein. Dann würde ich gegebenenfalls Hinweise finden darauf, wie die Leute, sagen wir mal, grundsätzlich aus der bisherigen Erfahrung und aus der bisherigen Entwicklung der Persönlichkeit damit umgehen, oder?
Genau. Also wenn wir jetzt einen Bewerber, eine Bewerberin haben, müssen wir uns natürlich bei den Fragen auf den beruflichen Kontext reduzieren oder den Ausbildungskontext.
Klar.
Wir dürfen ja nicht im Privatleben fragen, was wir möchten. Das wäre auch nur begrenzt hilfreich, weil im Privatleben gelten ein bisschen andere Regeln. Da verhalte ich mich auch anders.
Ja.
Obwohl die Persönlichkeit natürlich gleich bleibt. Aber ich kann natürlich fragen, haben Sie mal eine schwierige Auseinandersetzung mit einem Vorgesetzten, einer Vorgesetzten erlebt oder mit einem gleichrangigen Menschen, also im Team? Was war eigentlich, oder jetzt zu beschreiben, was da inhaltlich passiert ist, erzählen Sie mal, wie Sie es erlebt haben und wie Ihr persönlicher Ausweg war, entweder damit umzugehen, weil Sie es nicht ändern konnten, oder was Ihre Lösung gewesen ist. Oder wie Sie heute auch darauf zurückblicken, wie Ihre Lösung gewesen ist. Also dann nochmal später mit Abstand zu gucken. Also, und das ist wieder diese, ich sehe wieder, ob die Leute in der Lage sind, sich selbst zu beobachten. Und das ist die absolute Grundlage dafür, diese Sicherheit zu gewinnen.
Ja. Eine andere Geschichte, wenn wir jetzt das aktiv mal sozusagen spielen, im Sinne von, was könnte ich denn tun, unabhängig, ob ich jetzt Bewerber bin oder nicht, was kann ich denn tun, um bei mir sozusagen den Umgang mit Unsicherheit, ich sag mal, besser zu lernen, sowas. Also muss ich jetzt ständig Bungee-Jumping machen oder
also
raus,
wenn man's,
aus der Komfortzone sicherlich?
Ja, also Bungee-Jumping weiß ich jetzt nicht. Also da wäre mir die Unfallrate letztlich, die Unfallstatistik zu negativ. Also ich weiß nicht, wie professionell die Anbieter des Bungee-Jumping sind. Da würde ich, glaube ich, eher überlegen zu tauchen, weil Tauchschulen in der Regel sehr professionell arbeiten müssen und da auch irgendwie so ein bisschen hier. Da eigentlich dann nicht so viel passieren kann und das sehr strukturiert ist.
Ja.
Also ich bringe mich selbst aus der Komfortzone raus. Das Entscheidende, beim Bungee-Jumping ist es so, ich stelle mich auf so eine Brücke und das ist eigentlich too much in dem Moment, wenn ich das nicht sowieso wollte.
Ja.
Aber wenn ich es sowieso wollte, ist es halt auch keine Herausforderung.
Ja, wobei das Tandem-Fallschirmspringen habe ich schon als solches empfunden damals.
Genau. Ich muss mir halt einen etwas leichteren Einstieg suchen. Und beim Tauchen ist das kein Problem, da kann ich in den Pool tauchen, mache ich eben Tauchkurs. Und dann gibt das erste Open-Water-Erlebnis, gibt es dann mit Tauchlehrer im relativ flachen Wasser, vielleicht 5 Meter Tiefe oder so.
Ja.
Also ich werde schrittweise mit meiner eigenen Unsicherheit konfrontiert und lerne, die besser zu kontrollieren. Also eigentlich muss ich nur einen Tauchkurs machen, auf gut Deutsch, weil das sind alles Profis.
Ja.
Und die bringen mir bei, wie ich genau mit diesen Ängsten umgehe.
Ja.
Und dann, der entscheidende Punkt ist ja nur, ich darf das dann nicht nur beim Tauchen belassen. Ich muss dann sagen, was habe ich eigentlich für mich gelernt, dass ich jetzt nicht angstgetrieben entscheiden sollte, sondern die Angst respektiere, aber meine Entscheidung an meinen Stärken ausrichte.
Ja.
Und das tut jemand, der taucht auch, der sagt, das und das kann ich gut, das macht mir auch Spaß und da muss ich nur sehen, dass ich die Angst so ein bisschen reduziere.
Ja.
Und das ist ein Gewöhnungseffekt.
Okay, das wäre so der eine Punkt. Ich würde es auch gerne umdrehen. Vielleicht gibt es ja auch Beispiele wiederum aus der Raumfahrt, vielleicht gibt es aber auch andere Beispiele, die du erlebt hast. Was kann das Unternehmen dafür tun, damit offensichtlich ja ein höheres oder höher werdendes Bedürfnis da ist, bei gerade auch den Jüngeren Psychological Safety im Unternehmen zu haben, nicht verdonnert zu werden, wenn man was falsch macht. Was kann ich als Unternehmerin, als Unternehmer tun?
Also ich glaube, man muss eigentlich zwei Antworten geben. Das eine ist, das ist möglicherweise ein Trend. Vielleicht ist es auch mehr, aber vielleicht ist es möglicherweise nur in Anführungszeichen ein Trend. Das heißt, der kann in einem Jahr ganz anders aussehen.
Ja.
So, ich muss mich also auch darauf einstellen, dass es jetzt vielleicht ein akutes Bedürfnis in meiner Organisation, aber es wird das in 2 Jahren nicht mehr sein.
So wie das Thema Purpose jetzt auch schon wieder scheint.
Achtsamkeit, Purpose, also das sind Dinge, die verschwinden irgendwann auch wieder, weil sie letztlich in anderen Konzepten aufgehen oder auch aus anderen Konzepten stammen.
Aber heißt ja schon, die haben schon ihre Wichtigkeit, aber zum Teil werden sie eben sozusagen überhöht und dann auch überhöht in der Wahrnehmung.
Genau, sie werden überbetont, sie werden gelabelt, damit sie eben auch kommunizierbar sind. Ne? Das ist ja eine Frage der Kommunikation.
Klar.
Und dann verschwinden sie wieder, weil sie dann irgendwie in Strukturen aufgehen, wo man sich dann drum kümmert, wo es organisiert wird.
Wir gehen Im besten Fall.
Genau, also über die Personalentwicklung, über Organisationsentwicklungsmaßnahmen, über Individualmaßnahmen, zum Beispiel tatsächlich Mitarbeitergespräche, Mitarbeitendengespräche einzuführen. Die sind ja oft so ein bisschen stiefmütterlich in Unternehmen und Organisationen. Ja, müssen wir machen. Ja, aber nur freiwillig.
Ja.
Und ach, dies Jahr nicht.
Ja, genau.
Es kommt ja nichts bei raus.
Kommen wir gerade nicht zu.
Genau. Und ich glaube, als Führungskraft ist es doch mein Job, dafür zu sorgen, dass meine Leute sich wohlfühlen und wirklich gerne arbeiten und das gut machen. Es gibt Branchen und Arbeitsverhältnisse, wo das nicht um das gerne geht, sondern darum, das muss jetzt einfach funktionieren. Ja, okay.
Das muss auch gut funktionieren. Ja,
genau, also da ich höre schon die Einsprüche, aber ich kann mich ja trotzdem unabhängig davon, kann ich mir als Führungskraft überlegen, ich habe eigentlich auch das Ziel, dass sie das gerne machen.
Ja, kurzer Hinweis an die Hörerinnen und Hörer, wir sind in der Nähe des Flughafens.
Genau, was man jetzt hört.
Von daher, du wirst wahrscheinlich die Flugzeuge identifizieren können.
Das war übrigens jetzt der Beluga, das ist das Transportflugzeug von Airbus, was ein anderes Flugzeug im Rumpf drin hat.
Ah, okay, diese Guppies
die so komisch aussehen.
Genau. Also ich nehme daraus schon mal gleich, ich bin ja immer ein Freund von praktischen Dingen dabei. Es gibt immer wieder Moden und Tendenzen, die vielleicht aber trotzdem auf ein Bedürfnis hindeuten, wie eben Achtsamkeit, Resilienz und so weiter. Ja. Und wir wissen eben nicht, ob dieses Thema vielleicht auch in 2 Jahren sozusagen wieder in den Alltag eingeflossen ist. Aber das Bedürfnis ist schon da, das nehme ich schon wahr.
Genau, das Bedürfnis ist da und letztlich ist es das Bedürfnis auch nach Unterstützung und Führung. Mhm. Also wenn ich jetzt aus mitarbeitenden Perspektive das Bedürfnis nach psychologischer Sicherheit mal interpretiere, würde ich sagen, okay, eigentlich, wo ist denn das Problem? Der Arbeitsplatz ist hoffentlich sicher. Mhm. Dann ist es doch eigentlich nur die Frage, wie gestalte ich von oben die Umgebungsbedingungen, damit die Person möglichst viel Sicherheit erlebt, weil dann kann sie optimal performen.
Ja.
Und es gilt ja wie immer, man kommt wegen des Unternehmens, man geht wegen der Führungskraft. Mhm. Das ist ja so ein salopper Spruch. Mhm. Und der trifft ja durchaus auch mal zu.
Ja.
Und deswegen, ich glaube, das, was Führungskräfte schaffen müssen, damit schaffen sie psychologische Sicherheit aus meiner Sicht, ist mit Transparenz und Zuhören und zur Verfügung stehen, nicht grenzenlos, nicht, dass die mich durch die Gegend schicken können, aber dass immer noch ich die Führungskraft bleibe, aber immer anbieten, wenn was ist, komm her, wir reden drüber und wir suchen nicht nach dem Schuldigen, sondern nach der Lösung.
Ja.
Also dieses Prinzip, was wir in der Luftfahrt auch haben, immer nur nach beitragenden Faktoren zu gucken und nicht nach Schuldigen. Mhm. Die Versicherung, die braucht einen Schuldigen.
Ja.
Wer bezahlt hinterher?
Ja.
Wenn bei mir jemand einen Fehler gemacht hat in der Abteilung, dann habe ich gesagt, komm gut, was machen wir jetzt? Also hast du eine Idee, wie wir da wieder rauskommen?
Ja.
Das ist das eine. Das zweite ist, wie gehen wir damit nach außen um? Mhm. Also was ist dir am liebsten?
Ja.
Ich muss das nicht sagen, dass du das gemacht hast. Willst du das selbst sagen? Mhm. Oder wollen wir sagen, das spielt hier gar keine Rolle, wer es gewesen ist? Also, dass man die Leute
auch
ernst nimmt.
Punkt. Auch ein guter Punkt, darüber nachzudenken, wie soll denn die Kommunikation darüber stattfinden?
Genau, weil davor haben die Leute Angst. Mhm. Dann kommt die Existenzangst dazu, wie wird mein nächstes Mitarbeitergespräch, meine nächste Bewertung aussehen, kriege ich noch einen Bonus dieses Jahr oder nicht?
Ja.
Und man verknüpft also Dinge, die damit eigentlich nichts zu tun haben sollten. Die werden auch immer vermischt. Mhm. Und den Bonus oder die Jahresgratifikation, die mache ich an der Leistung fest. Die mache ich nicht an einem Fehler fest.
Ja.
Also ich mache auch Fehler jeden Tag. Mhm. Jeder andere Mensch macht jeden Tag Fehler.
Ja.
Warum soll ich das nicht einer Person zugestehen, wo ich sage, die macht eigentlich tolle Arbeit? Oder ich muss sie auch mal ein bisschen motivieren, auch vielleicht sie zu stärken.
Ja.
Und das ist genau das, jemand macht einen Fehler. Ich muss sie eigentlich stärken, damit sie in der Lage ist, sich selbst zu beobachten, um diesen Fehler nicht nochmal zu machen.
Ja.
Oder sonst zu sagen, lass uns dir eine andere Aufgabe geben, wenn das nicht funktioniert.
Ja. Was hältst du von dem Ansatz, auch sowas in so Jahresklausuren zu thematisieren? Also ich habe es ja immer wieder, dass ich Strategieklausuren von Unternehmen auch moderiere. Dann ist es oft so, dass die Struktur eigentlich schon vorgegeben ist, weil das jedes Jahr mehr oder weniger dasselbe ist. Also ne, man hat eine Rückschau.
Tagesordnung.
Genau, man hat irgendwie, keine Ahnung, Trends und Entwicklungen, so ein Zukunftsscouting, dann aktualisiert man die Ziele und so weiter und so weiter. Aber da mal so ein Thema reinzubringen wie dieses, finde ich persönlich hilfreich. Oder auch einen externen Speaker mal reinzubringen, der dann sagt, so, ich beleuchte das mal, ich zeige es auch mal von völlig anderen Bereichen. Mhm. Wären das so Ansätze, um das Thema auch wirklich...
Genau, ich würde so eine Strategie oder so einen Workshop, so einen Jahresworkshop mal dazu nutzen, wenn der Führungskreis zusammen ist, ein erweiterter Führungskreis, wie auch immer der definiert ist, dem würde ich die Aufgabe geben, definiert mal euren Flugunfall. Was ist in eurem Unternehmen euer Flugunfall? Mhm. Also was geht mal richtig schief? Ja. Was ist schlecht fürs Image? Was kostet Geld oder was auch immer? Oder wodurch verliere ich Mitarbeiter?
Ja.
So, und dann habt ihr ein Thema, was ihr identifiziert, das Projekt X ist schief gelaufen, hat eine Million gekostet oder so. Das war Mist.
Ja.
Oder deswegen ist der Finanzvorstand gegangen.
Ja.
Oder so, ne? Weil der ist da nicht oder weiter.
Übler Artikel in der Zeitung.
Oder genau, die Bild oder irgendeine andere Zeitung oder die Welt oder sonst was. Mhm. Oder die Frankfurter Allgemeine oder die Zeit, ich zähle noch ein paar auf, damit sich keiner beschweren kann.
Ja.
Die haben jetzt irgendwas getitelt, was wirklich schlecht für uns war. So, und dann können die sich selbst das überlegen, okay, das ist ein Thema. Wie wollen wir uns damit befassen? Wie können wir auch dafür sorgen, dass es im Unternehmen Sicherheit gibt, dass wir uns um so ein Thema kümmern, verantwortlich, und nicht nur versuchen, es wegzustrampeln von der eigenen Person. Das muss in der Außenkommunikation wahrscheinlich immer so ein bisschen passieren, weil halt das Umfeld nicht unbedingt so aufgeklärt reagiert. Was waren die beitragenden Faktoren? Sondern die wollen Entschuldigen haben. Aber nach innen habe ich doch die Verantwortung, ganz anders vorzugehen.
Ja.
Also mal zu wissen, wie ich in solchen Situationen eigentlich vorgehen muss.
Mhm.
Und das tun viele nicht.
Ja, daran zeigt sich auch die Kultur.
Ja.
Also die Kultur ist ja, der Fisch schwimmt im Wasser und weiß gar nicht, dass Wasser da ist.
Genau.
Also Kultur ist immer schon da.
Ja.
So, aber an den Stellen kannst du ja tatsächlich auch mal, das sind ja Indikatoren, was für eine Kultur tatsächlich da ist.
Genau.
Ich finde immer spannend, wenn du dann Leute hast, die den Mund aufmachen und vielleicht erst seit kurzem dabei sind.
Mhm.
Weil die noch Sachen sehen, die Do's and Don'ts, die du vielleicht gar nicht mehr ansprichst, weil die vollkommen normal sind.
Genau, du brauchst eine andere Sichtweise, einen anderen Blickwinkel, um da reinzukommen. Und mit dem Fisch, und wenn er dann aus dem Wasser gezogen ist, dann fängt er vom Kopf an zu stinken.
Ja.
Also es ist dann Job der Führungsebene und nicht der Mitarbeitenden, diese Sicherheiten herzustellen.
Also man könnte insofern praktischer Tipp, ich bin ja mal ein Freund davon, praktischer Tipp, auch dazu sagen, wenn ihr eure jährlichen Klausuren habt, dann nehmt das doch mal als ein Thema auf. Holt euch vielleicht so einen externen, der tatsächlich oder externe, um euch dann mal eine völlig andere Perspektive zu bringen, damit ihr auch mal darüber reflektiert, was ist das, was wir vielleicht gar nicht mehr sehen.
Ja.
Was aber an diesen Punkten vielleicht mal deutlich wird. Also der Flugunfall.
Genau.
Das ist ein schönes Beispiel.
Und wenn man den Flugunfall, wenn man dann das wirklich ehrlich macht und sagt, wir versuchen jetzt mal genau wie eine Flugunfalluntersuchung zu bestimmen, was hat dazu geführt.
Ja.
Also welche Faktoren trugen in irgendeiner Form dazu bei.
Und kein Blame Game.
Ganz im Gegenteil. Sonst, okay, der Bereich ist mit zu wenig Menschen besetzt. Deswegen konnten die nicht reagieren. Mhm. Es gab das ganze Accounting, konnte das nicht bewältigen. Die Führungsebene war da nicht greifbar oder hat andere Dinge priorisiert.
Ja.
Das zu sammeln. Eine Liste von beitragenden Bedingungen und Faktoren zu identifizieren und dann zu versuchen, die mal zu verknüpfen, um dann zu verstehen, okay, das ist das Rezept, wie solche Sachen entstehen. Also wissen wir jetzt, wie wir uns nicht verhalten müssen.
Also das ist für mich schon mal ein super Takeaway auch. Danke schon mal an der Stelle.
Gerne.
Ich würde gerne abrunden, weil ich ja weiß, dass du gleich schon wieder ins Institut musst. Ich würde gerne abrunden mit einer ganz persönlichen Frage. Was wirst du in der nächsten Zeit treiben? Also ich frage ja immer gerne, jetzt, du brauchst ja. nur das, was für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Klar, logisch an der Stelle. Aber gibt es Projekte, die anstehen? Gibt es neue Missionen? Gibt es eine Veränderung, Verschiebung von Zielgruppen?
Also ich habe, das ist natürlich eine Frage, wo ich selbst immer auch genau überlegen muss, was ich eigentlich antworten kann oder
und
möchte.
Darf.
Ich habe natürlich Flausen im Kopf, aber um es mal so, also das, was ich in Luft- und Raumfahrt Psychologie gelernt habe, Also zum Beispiel, wie gehen wir mit Katastrophen um? Wie versuchen wir zu verstehen, was passiert ist? Was sind Dinge, die wirklich wichtig sind bei der Personalauswahl und so weiter?
Ja.
Die habe ich ja schon mal versucht, in die Medizin so ein bisschen zu exportieren.
Hast du auch darüber geschrieben?
Habe auch darüber ein Buch veröffentlicht und auch ein paar wissenschaftliche Publikationen veröffentlicht. Habe mir auch viel Gedanken über die tatsächlichen Berufsanforderungen von Medizinern und Medizinerinnen gemacht. Aber muss eigentlich so konstatieren, nach ungefähr 10, 11 Jahren der Beschäftigung mit dem Thema, das wird dort nicht so umgesetzt. Mhm. Warum auch immer. Ich will das gar nicht kritisieren. Ich konstatiere es einfach nur. So, und jetzt überlege ich mir, aber mit diesem Wissen kann man auch in anderen Gesellschaftsbereichen was bringen. Also wie ist das in Großorganisationen, in Behörden, die jetzt nichts mit Luftfahrt zu tun haben, die immer wiederkehrende, sehr hochähnliche Prozesse haben und letztlich auch immer wiederkehrende hochähnliche Probleme. Mhm. Auch eine Legitimationspflicht gegenüber den Bürgern und Bürgerinnen.
Ja.
Machen wir das hier richtig?
Ja.
Sind unsere Reaktionszeiten gut?
Ja.
Was für Menschen sitzen auf der Schreibtisch-Gegenüberseite? Mhm. Wie gehen die mit den Kunden und Kundinnen um?
Ja.
Ne? Und da können alle von uns ihre Stereotype jetzt auspacken oder ihre Erfahrungen. Die guten Erfahrungen haben wir alle vergessen. Mhm. Ich habe auch tolle Leute bei der Kindergeldstelle in Hamburg kennengelernt. Nur mal kurz als Einwurf.
Ja.
Aber ich habe auch gegenteilige Erfahrungen gemacht, wo man sich wirklich sehr, sehr komisch vorkommt.
Ja.
Und man sagt, das ist eigentlich nur die Person auf der anderen Seite, die unheimlich blöd mit mir spricht.
Ja.
Und das ist eine Frage der Persönlichkeit. Ich muss da die richtige Person haben.
Mhm.
Ich habe mal letztens bei 116 117 angerufen, weil ich eine kleine Verletzung am Zeh hatte und dringend einen Arzttermin brauchte. Und dieser Mensch, der konnte mir zwar inhaltlich gar nicht helfen, weil ich brauchte so einen Code, um dann schneller ranzukommen, aber der war so super in der Kommunikation, dass sagen wir, den haben die extrem gut ausgesucht.
Ja.
Also das war, ich hatte keinen Termin, aber hatte ein gutes Gefühl.
Ja, also schon mal gut. Das heißt also, Behörden, Verwaltung, Kammern.
Oh, genau, so quasi die öffentliche Funktion wahrnehmen, öffentliches Recht umsetzen zum Beispiel. Das können Kammern sein, Innungen.
Ja.
Also das sind so Sachen, die finde ich eigentlich total interessant. Das ist so ein Bereich, der ist ziemlich so wenig wahrgenommen.
Ja.
Dabei erfüllen die eine unglaublich wichtige Rolle in unserer Gesellschaft.
Ja. Das ist jetzt sozusagen eine der Botschaften an die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer von IHK, Handwerkskammern und so weiter. Genau.
Genau. Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich einfach gerne. Genau.
Das ist der kleine Werbeblock.
Genau. Und wenn wir nur einfach einen netten Plausch halten, ist auch gut.
Ist auch gut. Aber ein guter Punkt. Ich habe für eine Handwerkskammer tatsächlich auch mal ein Leitbild mitentwickelt. Und ich glaube, da bist du schon an der richtigen Stelle. Das ist auch nicht so, dass da Widerstände sind, sondern dass sie teilweise diese Impulse von außen durchaus gebrauchen können, um da anders drauf zu gucken.
Ja. Ja, genau. Also es gibt auch schon so Erste, die darauf reagieren, auf solche Ideen, wo man merkt, die sind total da. Also die wollen das, die sehen, dass sie es brauchen, aber der Blick ist nicht da. Sozusagen die Erkenntnis, da gibt es Menschen, die mir genau zu dieser Fragestellung wirklich gut helfen können.
Ja.
Und das ist etwas, glaube ich, mit dem ich mich gerne im nächsten Jahr noch beschäftigen möchte.
Ja, guter Punkt. Und das Thema Psychological Safety, was wir heute als einen Aufhänger genommen haben, passt dann natürlich auch super gut rein. Denn das ist ja auch einer der Punkte, was kann ich überhaupt bieten? Also gerade dann, wenn ich eine in Anführungszeichen Behörde bin, Kammer bin, wie auch immer, dann habe ich ja vermeintlichen Nachteil, der vielleicht im Moment sogar ein Vorteil ist angesichts der schwierigen Welt. Also wie schaffe ich dann so eine Atmosphäre, die auch diese Sicherheit bietet?
Mhm. Ja. Also wenn man sich einen Handwerksbetrieb vorstellt, jemand, der eine eigene Firma aufmacht, einen eigenen Betrieb eröffnet, der noch keine Erfahrung mit Rechnungslegung, Personalführung, Kundenkontakt, Materialbeschaffung, Zeitplanung und so weiter und so fort, weil er oder sie eben in einem Unternehmen gearbeitet hat in einem Betrieb. Und die haben natürlich, kann ich mir sehr gut vorstellen, erleben sehr viel Unsicherheit.
Ja.
Und dann gibt es Phasen, gut, im Moment werden Handwerker immer gesucht. Mhm. Ne? Also das ist vielleicht mal eine Phase, wo das Problem nicht so drängend ist, aber das kommt wieder.
Ja.
Ist ja klar.
Ja.
Und wie gehe ich dann damit um? Wie bereite ich mich auf sowas vor? Was brauche ich eigentlich, um da richtig reinzukommen?
Mhm.
Und da helfen zum Beispiel die Handwerkskammern unheimlich gut. Die müssen wiederum in die Lage versetzt werden, ihre Hilfe auch wieder zu optimieren und ihr Angebot ständig zu verbessern.
Ja.
Und das ist so ein Bereich, den ich total interessant finde, wo ich denke, der wird gesellschaftlich zu wenig beachtet.
Ja. Victor, wollen wir das als Appell sozusagen in den Äther schicken mit dieser Podcast-Episode?
Sehr gern.
Dann sage ich an der Stelle ganz herzlichen Dank. Ich glaube, wir sind vom Timing perfekt, dass du nicht zu spät kommst.
Ich danke dir, Burkhard.
Super. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
Ich mich ebenso.
Bis dann.
Alles Gute.
Ciao.
Ciao.
Soweit mein Gespräch mit Victor Ubeit. Nutzen Sie die Erkenntnisse auch aus dieser Episode. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann.
Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!